Nicht viele Menschen wissen das. Nicht viele Menschen wissen das, dass Gott einmal den festen Entschluss gefasst hat, alles Lebendige auf dieser Erde vollständig zu vernichten. Nicht viele Menschen wissen das. 1. Mose, Kapitel 6, von Vers 5 an. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Wussten wir das, dass Gott diese Bosheit des Menschen so widerwärtig wurde, dass er seine Schöpfung, die Krönung seiner Schöpfung, völlig auslöschen wollte? Die Bosheit stank zum Himmel. Und wenn wir heute in unsere Welt gucken, sind wir eigentlich am gleichen Punkt. Und wir fragen uns manchmal, warum lässt Gott das zu? Diese unendlichen Grausamkeiten, alles, was uns da täglich über die Bildschirme flimmert, warum lässt Gott das zu? Gott selber hat diese Erde geschaffen und er ist der Schöpfer aller Dinge und er ist und bleibt die Quelle des Lebens, immer noch. Auch nach dem sogenannten Sündenfall. Im Sündenfall hat der Mensch sich von seinem Innenleben völlig von Gott getrennt. Er hat gesagt, ich will dich nicht mehr, ich will selber Gott sein. Und hat damit einen endgültigen Bruch vollzogen. Damit hat der Mensch sich mit Körper, Geist und Seele von seinem Schöpfer getrennt. Und das Ergebnis war nicht mehr das Leben, das die Kernbotschaft auf dieser Erde war, sondern das Ergebnis war Tod. Seit dieser Trennung von Gott hat der Tod Einzug gehalten ins Leben. Unwiderruflich. Kein Lebewesen kann diesem Tod widerstehen. Das ist die Folge des Bruches von der Quelle des Lebens vom Schöpfer. Und Gott hatte einen Plan mit dem Menschen, als er diese Erde geschaffen hat und wollte diese Erde, die bildschön war im Paradies, die heute so nicht mehr vorstellbar ist, diese Erde wird den Menschen bebauen und entwickeln und ein geniales Universum aufbauen. Und der Kern seiner Schöpfung war die Liebe zu seinen Menschen. Er legte alles, was er hatte, in diesen Menschen hinein. Und er gab ihm alles, große Teile seines Wesens. Und der Mensch hat sich von ihm verabschiedet. Dennoch ist diese Erde Schöpfung geblieben. Und die Erde, auch nach diesen ersten Seiten der Bibel, sagt eindeutig, dass Gott der Eigentümer dieser Erde immer noch ist, auch nachdem der Mensch sich von ihm getrennt hat. Aber es gibt die Schattenseite. Gott lässt auf dieser Erde, obwohl sie sich von ihm getrennt hat, noch weiter seine Lebensquelle sprudeln. Aber sie wird beherrscht vom Widersacher, vom Teufel. Es gibt eine sehr interessante Aussage bei der Versuchung Jesu im Neuen Testament. Es sind drei Versuchen und in einer Versuchung geht der Teufel mit Jesus auf einen Berg. In einer Vision sagt der Teufel: Siehe, alles das, was du siehst, die unsichtbaren Bereiche, die unsichtbaren Mächte, die sichtbaren Bereiche, alles ist mir übergeben. Das lesen wir nicht so gerne. Jesus widerspricht dem auch nicht. Und der Teufel sagt, wenn alles das, was mir gehört, was mir übergeben wurde, das gebe ich dir, wenn du mich anbetest. Und das ist der Schlüssel. Und Jesus sagt sehr deutlich dem Teufel: Weiche von mir. Es ist nur einer würdig, den man anbeten kann, das ist Gott. Aber diesen Gott, so sagt dieser Gottessohn selber, kann man nur anbeten in Geist und Wahrheit. Wir sehen, das ist nicht so ganz einfach. Kehren wir aber zurück zu dieser Geschichte. Um das in den Kopf zu bekommen und ins Herz zu bekommen, können wir ungefähr einen Zustand zur Seite nehmen, der ein Pachtverhältnis darstellt. Gott ist Eigentümer von dieser Erde, aber sie ist völlig verpachtet an den Teufel. Das ist der Zustand, in dem wir jetzt immer noch leben. Jetzt gehen wir an die Stelle nochmal zurück, die wir gerade eben verlesen haben, und sehen dann als letzten Satz, der da drin stand: Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Gott hatte vor und er sah diese Bosheit dieser Menschen, die einfach nicht zu ändern war, und sah den einen, die eine Sippe Noah. Sie war anders. Sie hatte den Mut, diese Sippe und Noah mit seiner Familie, den Mut, gegen allen Verstand und gegen alles, was er auf dieser Erde erfahren hatte, gespürt hat, da ist ein Gott, und diesen Gott, der meint es unendlich gut mit mir und ich möchte eine Beziehung zu ihm aufbauen. Und dann hat es gefunkt an dieser Stelle. Und wegen dieser einen Sippe hat Gott seinen Entschluss geändert. Gott hat diese Erde, das Leben auf dieser Erde, nicht vernichtet. Das Ergebnis lesen wir ein paar Verse weiter. 1. Mose 8, von Vers 20 an. Und Noah baute dem Herrn einen Altar, und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen: Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Als diese Sintflut beendet war, hat Gott diese Erde wieder auf Null gesetzt. Und auf Null gesetzt heißt, wenn wir an den ersten Vers der Bibel sehen, am Beginn der Schöpfung, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und eigentlich haben wir an dieser Stelle den zweiten Neuanfang. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Dann nicht mit Adam und Eva, sondern mit der Sippe Noah. Ein zweites Mal beginnt quasi Gott mit seiner Schöpfung auf einer Erde, die sich von ihm getrennt hat. Und Gott weiß, dass der Mensch in seinem Innersten sich gelöst hat von Gott und nicht zurückkehren kann, wenn er nicht auf ihn zugeht. Und deswegen sagt er an dieser Stelle: Ich weiß, dass diese Erde von Grund auf böse ist, die Menschen auf dieser Erde. Steht eindeutig, sagt er. Aber er sagt auf der anderen Seite: Trotzdem werde ich sie nicht noch einmal schlagen. Und das ist die Verheißung und die Aussage unseres Schöpfers für uns bis heute. Dass wir leben und existieren, ist auf diesen Beschluss Gottes zurückzuführen. Trotz aller Boshaftigkeit auf dieser Erde, ich werde diese Schöpfung aufrechterhalten. Er sagt aber auch, bis ans Ende dieser Tage. Und manchmal hat man den Eindruck, dass dieses Ende der Tage bald erreicht sind. Diese Entwicklungsgeschichte und diese Aussagen sind die Grundbausteine unseres Glaubens. Gott, der alles geschaffen hat, und der Mensch, der sich von seinem Gott getrennt hat, sie beide suchen wieder einen Weg, aufeinander zuzukommen. Der Mensch hat eine tiefe Sehnsucht nach seinem Gott, und Gott hat eine tiefe Sehnsucht nach seinen Menschen. Und nach Noah entwickelt sich die Menschheit wieder neu. Wir sollten bei diesen Betrachtungen, bei diesen Beschreibungen, gerade der ersten Seite der Bibel, uns darüber bewusst sein, wenn Wissenschaftler hingehen und sagen, über die Jahrmillionen der Erdgeschichte, und da hat es in der Zeit der Dinosaurier gegeben und so, die hat es gegeben, nachweislich überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Und diese Wissenschaftler, die in bestimmte Entwicklungsperioden dieser Erde festgestellt haben, haben natürlich recht, ja, das ist so. Und sie sprechen von Jahrmillionen, Jahrmilliarden vielleicht sogar und von vielen Zeiten. Das hat seine Berechtigung und das ist nachweislich und es ist sichtbar. Die Bibel macht andere Beschreibungen. Die Bibel beschreibt wichtige Wendepunkte in dieser Erdgeschichte bezogen auf den Menschen, auf das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Dabei sollten wir berücksichtigen, dass die Bibel nur diese Wendepunkte hauptsächlich herausführt, nicht im Rahmen von Zeitberechnungen oder chronologischen Abfolgen. Manchmal stimmt die chronologische Abfolge stimmt gar nicht. Das ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist, was da entschieden wurde und was passiert ist. Auch sollten wir wissen, dass der Schöpfer Gott selber der Schöpfer der Zeit ist. Das heißt, Gott selber ist zeitlos. Und wir können überhaupt nicht zeitlos denken. Das heißt, da ist schon eine Hürde, die wir überhaupt nicht überwinden können. Und die Vorstellungen reichen nicht aus, die wir haben, um das wirklich erfassen zu können. Die Wissenschaft hat recht, wenn sie die Erdgeschichte nachweislich aufbauen, über Jahrmillionen, wie auch immer. Die Bibel hat recht, indem sie die Wendepunkte genau herausnimmt, was nicht ineinander passt mit der Bibel und der Wissenschaft, sind die zeitlichen Abläufe. Die kriegen wir nicht hin. Aber die Bibel gibt auch keine zeitlichen Abläufe. Sie sagt nicht, nach 500.000 Jahren ist das und das passiert. Sie gibt nur bestimmte Punkte vor. Da sehen wir, dass da kein Widerspruch ist. Das passt ineinander. Aber Gott hat, nachdem er die Erde ein zweites Mal quasi geschaffen hat, auf Null gesetzt hat, hat sich die Menschheit weiterentwickelt. Und eigentlich nach relativ kurzer Zeit, wir wissen nicht, wie lange diese Zeit war, kam der nächste Hammer, der Turmbau zu Babel. Das ist auch so ein Synonym, eine Beschreibung von der Boshaft der Menschen. Ein zweites Mal geht die Menschheit hin und sagt, ich werde sein wie Gott, ich baue jetzt einen Turm darauf und dann werde ich mir den kaufen. Und Gott geht hin und zerstört diesen Turm, und indem er die Sprache verwehrt und die Leute sich überhaupt gegenseitig überhaupt nicht mehr verstanden. Sie wussten gar nicht mehr, was der andere meinte. Und alles ging auseinander. Trotzdem, die Verheißung, die Aussage Gottes ist geblieben, ja, ich werde diese Erde, meine Schöpferkraft auf dieser Erde weiterlaufen. Wir haben das gehört, das ist genial, diese Schöpferkraft. Die werde ich weiter als Lebensquelle der Erde zuwenden, obwohl der Herrscher dieser Erde der Widersacher ist. Aber ich tue es trotzdem. Und dann sucht Gott neue Wege. Und der erste neue Weg, den Gott mit den Menschen sucht, ist das alttestamentliche Bundesvolk, ist Abraham und Israel. Und Gott geht über diesen Weg und über diese neue Zuwendung an die Herzen der Menschen. Er geht nicht an seine äußere Schöpfung, sondern an die Herzen der Menschen. Der Glaube Abrahams, der wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Hier wendet Gott sich einem ganz kleinen Volk zu und sagt, ich werde dich auserwählen aus diesem Trümmerfeld der Erde und würde sagen, mit dir knüpfe ich wieder meine Lebensquelle fest aneinander. Ich als Quelle des Lebens, als Schöpfer Gott, werde mit dir als Volk einen Bund schließen und dir dieses wirkliche Leben wieder hineinpflanzen, das eigentlich in deinem Inneren vom Tod beherrscht wurde, werde es wieder lebendig machen. Das ist der Bundesschluss Gottes mit seinem alttestamentlichen Volk Israel. Und da gibt es ein paar ganz markante Punkte. In dem Sklavenhaus Ägypten war das Volk sehr groß geworden, das israelitische Volk. Und der Pharao hat das gesehen und hat sie richtig geknebelt. Und dann hat Gott ihr Schreien gehört und hat sie aus dem Sklavenhaus mit der Hilfe Mose, oder hat Mose dafür eingesetzt, hat sie herausgeführt. Ein Schlüssel war, dass bevor die auszogen, sie ein Schaf opfern mussten, ein Lamm opfern mussten, ein Tier, und das Blut musste vergossen werden als Sühnung für die Sünden. Hier ist das Bild dafür, dass das Leben, das der Mensch vor Gott eingebüßt hat, wieder neu schuldlos gemacht wurde vor Gott durch ein Opfertier. Der Todesengel ging durch alle Häuser und schlug alle Erstgeburt von Vieh und Mensch, bis auf die Hütten und Häuser, wo das Blut des Lammes an den Pfosten gestrichen war. Die Seele, das Leben, wurde erneuert. Und wenn wir die Geschichte dann weiter verfolgen, dann im gelobten Land Kanaan, wo Gott alles vorbereitet hatte, nicht Israel, sie sind in ein fertiges Land hineingezogen, wie die ersten Menschen ins Paradies, so zogen diese Menschen in das gelobte Land ein. Und Gott hat dann in der Tora, in den Tafeln, in der Beschreibung der Gesetze und der Regeln seines Lebens mit seinem Bundesvolk Israel genau beschrieben, wie das ablaufen soll. Das ist interessant, sich diese 5 Bücher Mose durchzulesen und diese Regeln genau mal zu studieren, welche Gültigkeit sie eigentlich bis heute haben. Und da steht drin, dass sie das Passa feiern sollten. Und das Passa war die Erinnerung dadurch, dass Gott sie aus dem Todeshaus Ägypten herausgeführt hat in das lebendige Land in Kanaan. Da wurde ein Passahlamm geschlachtet. Und dann bekam das Volk den Auftrag, den 50. Tag nach dem Passafest das Erntedankfest zu feiern. Pfingsten heißt 50. Tag. Und dieses Erntedankfest sollte das Volk daran erinnern: Ich habe euch nicht nur neues Leben geschenkt, sondern ich bin auch euer Versorger auf Dauer und zuverlässig, indem ich euch Nahrung und alles gebe, was ihr zum Leben braucht. Und das kommt nicht aus euren Händen, sondern auch da bin ich die Quelle. Ich bin derjenige, der den Weizenkorn sterben und wieder neu ersprießen lässt und Frucht tragen lässt. Und ich bin derjenige, der dich auch versorgt. Ich bin derjenige, der dir das neue Leben gibt und der dir auch alle Versorgung für das neue Leben jeden Tag zur Verfügung stellt. Genial, oder? Und jetzt sehen wir schon, dass in diesem Pfingstfest, was eigentlich ein Erntedankfest war, eine feste Verknüpfung da ist für den dritten Neuanfang auf dieser Erde. Und dieser dritte Neuanfang auf dieser Erde war Christus selbst. Und Christus war auch Gott. Gott selbst setzt die Erde ein drittes Mal auf Null und schafft ein neues Zeitalter, eine neue Schöpfung, indem er selber diese Erde heilt. Die Schuld der Menschen zu seiner Schuld macht und auf sich nimmt und einen Neuanfang setzt. Für meine Seele und für meinen Geist. Und das tut er durch sein freiwilliges Sterben am Kreuz auf Golgatha und durch seine Auferstehungskraft. Und die Auferstehungskraft ist die Lebenskraft, von der wir heute leben. Das ist das neue Herz, das Christus in uns hineinpflanzt. Es ist schon der Teil der neuen Erde, die in uns steckt, mit dieser neuen Kraft, die in Jesus Christus in unserem neuen Herzen drin steckt. Und letztendlich ist dann Pfingsten, auch da der Heilige Geist, der uns gegeben worden ist zu Pfingsten, das wir dann feiern, 50. Tag nach dem Passafest, nach Ostern, ist es genau das Fest, das Gott uns zusagt: Mit dieser Kraft Gottes bin ich dein Vollversorger. Alles das, was du für das neue Leben brauchst, alles das, was du nötig hast in diesem neuen Leben und was du brauchst für diese neue Welt, die jetzt schon in dir steckt, alles das schenke ich dir, ich gebe es dir, ich versorge dich, ich lasse dich nicht alleine. Das ist die tiefe innere Verbindung zwischen Leben und Geist, zwischen Seele und Geist. Dieses neue Leben, das Gott da in uns schafft, hat eine neue Schöpfung und es steckt jetzt in uns und es reicht der Glaube an Jesus Christus. Und dieser Glaube an Jesus Christus genügt, diese neue Schöpfung und in uns zu wurzeln zu lassen, indem wir Erntedank feiern und sehen, dass Gott genial ist. Er hält trotz bösartigster Menschen noch heute Schöpfung aufrecht, dass wir mit unserem alten Körper noch überleben können auf dieser Erde, obwohl wir gerade in diesem Jahr die Grenzen kennengelernt haben. Extreme Witterungsverhältnisse können dieser Versorgung ganz schnell ein Ende setzen. Es rückt in unser Bewusstsein, vielleicht gerade dieses Jahr durch extreme klimatische Veränderungen, wird uns bewusst, so selbstverständlich unser Brot und unser Fleisch auf dem Tisch ist nicht selbstverständlich jeden Tag so. Vielleicht wird sich das mal ändern. Und wir sollten uns das ins Bewusstsein rücken. Und wir sollten uns das auch bewusst machen. Wir sind abhängig von diesem Schöpfer und wir sollten uns abhängig lassen machen wollen. Ich will von diesem Schöpfer abhängig sein, weil ich sehe, dass er alles für mich gibt. Dass er mein Menschsein aufrechterhält, solange ich diesen alten Körper trage, der aber ganz sicher absterben wird. Der wird diese neue Welt nicht sehen. Trotzdem wird Gott mich als Mensch und dich als Mensch unterstützen und dafür sorgen, dass du überleben kannst durch solche Früchte. Und er tut noch viel mehr. Er sorgt für dich in deinem neuen Leben mit neuer Nahrung, mit einem neuen Herzen und einer neuen Kraft, der Kraft Gottes. Er ist Vollversorger auf beiden Seiten. Und das Geniale ist, wenn wir diesen alten Körper ablegen, dann sehen wir direkt auch die neue Welt. Aber das ist Zukunftsmusik. Aber sie ist Trost und Hoffnung, dass eben nicht alles zu Ende ist, wenn hier immer alles immer schlimmer wird, sondern dass der Zeitpunkt vielleicht nahe kommt, wo wir alles besser haben. Erntedank heißt Danke sagen und bewusst machen. Bewusst machen, dass wir einen Versorger haben, dass nichts von alleine passiert, dass Gott der Versorger ist und dass dieser Versorger unser Vater ist, der unser leibliches Wohl und unser geistliches Wohl sehr bedacht ist. Amen.